Innovations-Cybersicherheit. Mehr als ein Talk. Wir machen Hessens anwendungsorientierte Forschung erlebbar und sprechen über aktuelle Trends, Themen und unsere Projekte.
Heute verlassen wir mal die Bodenstation und es geht hoch in die Lüfte, denn es geht um Drohnen und diese im polizeilichen Kontext. Jetzt könnte man sich direkt fragen, was haben denn Drohnen mit Cybersicherheit zu tun? Und von meinen Gesprächspartnern hier im Studio käme dann bestimmt direkt eine klare Antwort und zwar eine ganze Menge. Wobei die Drohnen hier natürlich nur Prototypen, also sozusagen Hüllen darstellen. Wichtig ist wieder einmal das, was sie im Inneren, also auf der Systemebene antreibt. Und genau da sind wir beim Thema. Denken im Schwarm, die Anwendung von Organic Computing für Drohnen. Mit dem Leiter der Hessischen Polizeifliegerstaffel, Herrn Moritz von Zeschwitz, und den beiden Professoren, Herrn Dr. Uwe Pringschulte und Herrn Dr. Matthias Bacher von der Goethe-Universität in Frankfurt, öffnen wir heute mal bildlich gesprochen das Drohnengehäuse und schauen tief hinein. Mein Name ist Malte Kuckel aus dem Hessischen Cyberkompetenz Center im Hessischen Ministerium des Innern für Sicherheit und Heimatschutz. Dort gibt's das Referat Prävention, Innovation und Schulung. Und die Forschungsförderung, die wir unter anderem aus diesem Referat betreiben, die beruht immer auf einem Ökosystem, also dem Austausch zwischen Forschung und Fachseite. Herr von Zeschwitz, Sie leiten die Hessische Polizeifliegerstaffel mit Sitz in Egelsbach am Flughafen. Und in diesem Kontext sind Sie auch zuständig für die Polizeidrohnen. Als wir uns damals über ein mögliches Forschungsprojekt unterhalten haben, waren so typische Anwendungsszenarien für Drohnen recht schnell gefunden. Damit es erstmal noch ein bisschen bildhaft und abstrakt bleibt, können Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern ein wenig abholen. Von welchen Szenarien sprechen wir denn so, wenn es um einen Drohneneinsatz bei der Polizei geht?
Ja, wir bei der Polizeifliegerstaffel sind auch das Trainings- und Kompetenzzentrum für Drohnen. Das heißt also die Themen Drohneneinsatz, Ausbildung von Fernpiloten für Drohnen bei der Polizei, aber eben auch das Thema Detektion und Abwehr von Drohnen ist bei uns verankert. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Szenarien. Zum einen setzen wir Drohnen zum Zwecke der Luftaufklärung, Dokumentation und allen möglichen anderen Bereichen ein, in Ergänzung oder teilweise dann eben auch als Ersatz für unsere Hubschrauber. Und gleichermaßen haben wir auch den grundsätzlichen Auftrag, uns das Thema Detektion und Abwehr von Drohnen zu widmen. Das heißt, auch den Luftraum zu schützen vor Störungen mittels Drohnen. Jetzt bei der Europameisterschaft zuletzt war das natürlich ein Thema, das Stadion da entsprechend abzusichern, dass eben keine Drohnen, die dort nicht fliegen sollten, da die Veranstaltung stören. Und da geht es letzten Endes auch darum, polizeiliche Einsatzmittel, sprich die Polizeidrohnen, insofern resilient gegen auch Abwehrmaßnahmen zu machen, weil es natürlich vorkommen kann, dass wir in Bereichen eine Drohne einsetzen, eine polizeiliche Drohne für Aufklärungszwecke beispielsweise, zugleich aber dort eine Drohne eindringt, die wir dort nicht haben wollen, diese dann eben auch von uns entsprechend detektiert und abgewehrt wird. Und da ist es natürlich wünschenswert, dass unsere eigene Drohne nicht auch diesen Abwehrmechanismen unterliegt und dann eben auch nicht mehr weiter eingesetzt werden kann.
Können Sie da noch ein bisschen ins Detail gehen? Also soweit Sie das natürlich verraten können, welche Technik steckt denn so dahinter?
Ja, also im Wesentlichen werden ja die Drohnen mit einer Fernsteuerung gesteuert. Es gibt auch Systeme, die autark fliegen können und das Ganze in der Regel dann auch stabilisiert mit Satellitennavigation und Kreiselsystemen. Und entscheidend ist natürlich in erster Linie, dass die Verbindung zur Fernsteuerung bestehen bleibt. Da gibt es natürlich herstellerseitig Schutzmechanismen. Das heißt, in der Regel ist es so, wenn eine Fernsteuerungsverbindung unterbrochen wird, dann geht die Drohne in einen Notfallmodus. Das ist dann so ein bisschen herstellerabhängig. Da gibt es Drohnen, die kehren dann zu ihrer Ausgangsposition zurück. Dann gibt es Drohnen, die landen einfach dort, wo sie gerade sind. Und dann gibt es auch Drohnen, die beispielsweise einfach dann an der Stelle schweben, wo sie gerade sind. Und wenn wir jetzt eben eine eigene Drohne einsetzen, wollen wir natürlich nicht, dass die gestört werden kann, entweder durch uns oder natürlich auch nicht durch andere. Und zum anderen wollen wir, wenn es eben irgendwelche Störungsversuche in diese Richtung gibt, auch, dass die Drohnen weiterhin eingesetzt werden können. Also es geht um Resilienz der Steuerung, es geht um Resilienz der Drohne, dass sie eben auch nicht beispielsweise durch Übernahme einer Befehlsgebung, einer elektronischen, dann ja mehr oder weniger nicht mehr durch uns, sondern durch andere gesteuert wird.
Jetzt haben Sie es ja erwähnt, das ist herstellerabhängig, je nachdem, wie das System da auch funktioniert. Und das war auch so eines der Ergebnisse aus unserem Gespräch. Also wir haben ganz schnell Abhängigkeiten erkannt, die wir von globalen Lieferanten gerade im Bereich Drohnentechnologie einfach haben. Und uns dann auch die Frage gestellt, wie können wir hier resilienter werden, ne? Nach innen, wie aber auch nach außen. Und da hat ein besonders innovativer Ansatz uns überzeugt. Und das war auch letztendlich das Puzzlestück zur Polizeifliegerstaffel, und zwar Organic Computing. Und so ein Projekt ist ja nicht in dem Sinne völlig aus der Luft gegriffen, sondern es gibt in unserem Ökosystem ja auch immer eine Forschungsseite. Herr Professor Dr. Pringschulte, Sie sind Professor für eingebettete Systeme und neben Ihnen, Herr Professor Dr. Pacher, auch Sie sind Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt, jedoch für selbstorganisierende eingebettete Systeme. Fangen wir aber erstmal am Boden an. Was ist denn Organic Computing und was kann man sich darunter so als Laie vorstellen?
Gut, ja, vielleicht sage ich da ein bisschen was dazu. Also Organic Computing ist so eine Idee, die aufgekommen ist aus der Perspektive heraus. Die Systeme, die uns umgeben, die werden immer komplexer. Wir haben immer mehr Hardware-Komponenten, immer kleinere Hardware-Komponenten, die sind hochgradig vernetzt. Wenn Sie heute mal in Autos schauen, wie viele verschiedene intelligente Hardware-Komponenten in Autos stecken. Die Autos werden teilweise auch untereinander vernetzt. Und es bietet natürlich ganz neue Möglichkeiten für Angriffsszenarien, um eben diese Systeme zu übernehmen, um irgendwelche feindlichen Absichten mit den Systemen zu haben, aber auch allein die Komplexität schon mal in den Griff zu bekommen. Und wenn ich mich jetzt mal nach Lösungen für dieses Problem umschaue, dann müssen wir eigentlich feststellen, dass in der Biologie es solche Lösungen gibt, also organische Einheiten, Lebewesen, sei es Tiere, sei es Pflanzen, die sind hochgradig resilient, also die können sich gegen solche Angriffe wehren, die sind in der Lage, sich anzupassen an andere Umgebungen, an andere Bedingungen, an andere Anforderungen. So ein Tier wird ja nicht, oder eine Pflanze wird nicht gebaut, die entsteht, die wächst und entsteht. Insofern ist das eigentlich ein sehr gutes Vorbild und die Idee des Organic Computing kam jetzt auch schon vor 20 Jahren letztendlich in der Grundidee auf. Wieso können wir uns nicht daran orientieren? Das heißt, können wir Rechensysteme bauen, eingebettete Systeme? Wobei ich glaube, ich muss noch einen kleinen Begriff zum eingebetteten System sagen an der Stelle. Der Begriff eingebettetes System ist schon mehrfach gefallen, wurde aber noch nicht genau erklärt. Ein eingebettetes System ist einfach ein Rechensystem, das es nicht den Menschen als direkten Konterpart hat, sondern das letztendlich ein technisches System steuert. Also eine Kaffeemaschine, ein autonomes Fahrzeug etc., das versteht man im eingebetteten System, das ist halt einem technischen System und dient nicht primär einem Menschen. Ja, und dass man eben solche Systeme vielleicht so bauen soll, dass sie solchen organischen Einheiten eher ähneln. Wenn man das entsprechend macht, dann kommt man relativ schnell auf die sogenannten Selbst-X-Eigenschaften. Selbst steht für Selbst und das X kann man dann ersetzen durch verschiedene Platz, also einen Platzhalter für verschiedene Bereiche. Zum Beispiel Selbstorganisation, das heißt, das System organisiert sich selbst ohne äußere Einflüsse. Selbstadaption, Selbstanpassung, das System passt sich an unterschiedliche Bedingungen an. Selbstheilung, das System heilt sich, wenn es irgendwelche Schäden oder irgendwelche Defekte gibt. Selbstschutz, das System schützt sich, wenn es gegen entsprechende Angriffe gibt. Diese Selbst-X-Eigenschaften sind eben die Grundidee, die hinter dem Organic Computing steckt. Das heißt, wir versuchen, unseren Hardware-Systemen diese Eigenschaften zu verleihen. Das sind immer noch Hardware-Systeme. Also Organic Computing ist nicht, dass wir jetzt hier Biocomputer bauen, sondern wir bauen nach wie vor Computer mit entsprechenden Chips aus Silizium. Aber durch entsprechend geschickte Software verleihen wir diesem System die Eigenschaft, diese Selbst-X-Eigenschaften darstellen zu können. Das heißt, die schalten sich, die konfigurieren sich selber am Anfang, die können sich selber heilen und die können sich auch selber schützen. Das wäre so die Grundidee hinter Organic Computing.
Das heißt, Organic Computing, man versucht sozusagen, biologische Konzepte auf IT-Systeme zu übertragen. Herr von Zeschwitz, als Sie das erste Mal gehört haben, was war denn da so Ihr Impuls?
Also der erste Impuls war ein hohes Interesse daran, weil, wie wir ja wissen, die Natur funktioniert jetzt schon seit vielen Millionen von Jahren ganz gut und stabil. Und da ist ja die Computertechnik im Vergleich zu dem, was die biologische Evolution da hervorgebracht hat, auch nicht mal ein Wimpernschlag von der Zeitdauer her. Und der Versuch, das in irgendeiner Art und Weise in ein künstliches System zu übernehmen, den fand ich hochspannend. Und da das Thema Drohne eben bei uns auch verortet ist und uns alles in dem Zusammenhang natürlich auch sehr interessiert, war die Antwort auch relativ schnell gefunden, zumindest mal, was so meinen Wirkkreis angeht, zu sagen, da würden wir gerne zumindest einen Beitrag zu leisten und haben vielleicht auch so das ein oder andere Praxisbeispiel, wo man sagt, okay, da würde es auch zum Tragen kommen können.
Und genau das haben wir ja versucht. Wir haben ein Forschungsprojekt gestartet, das ist jetzt auch schon abgeschlossen. Das lief 2 Jahre lang und hat genau diese beiden Seiten versucht miteinander zu kombinieren. Das heißt einmal die Polizeifliegerstaffel, ne? Sie haben als Fachseite uns die Drohnen oder ihre Erkenntnisse, sagen wir mal so, die Erkenntnisse zu Drohnen zur Verfügung gestellt, wie Sie die auch im polizeilichen Kontext nutzen. Und dazu kamen dann Sie als Forschungsseite. Und dann haben wir versucht, dieses Organic Computing in Drohnensteuerung zu integrieren. Können Sie da mal sagen, wie Sie da so vorgegangen sind?
Ja, die Grundidee dahinter ist, man muss sich erstmal überlegen, wie kann mir Organic Computing jetzt für Drohnensteuerung nutzen? Und da war eigentlich die Idee, na gut, so eine Drohne betrachte ich ja nicht alleine, sondern meistens habe ich mehr als eine Drohne. Ich habe einen Drohnenschwarm, was uns auch wieder zu dem Thema dieses Podcasts hier bringt, Denken in Schwärmen. Und jetzt kann ich ja jene einzelne Drohne sozusagen als eine Zelle in meinem Drohnenschwarm ansehen. Da sind wir wieder schon bei dem organischen Abbild. Das heißt, die Drohnen stellen letztendlich einzelne Zellen dar. Und dieses künstliche Hormonsystem kann ich dann sozusagen über diese ganzen Drohnen ausbreiten. Ich habe sozusagen einen Organismus. Der Drohnenschwarm wird zu einem Organismus, den ich dann mit Organic Computing Prinzipien steuern kann. Wobei insbesondere interessant an der Stelle eben diese Selbstheilungseigenschaft ist, die da stark im Vordergrund steht. Weil wenn jetzt in meinem Drohnenschwarm zum Beispiel eine Drohne jetzt ausfällt oder eine Fehlfunktion hat, dann würde das künstliche Hormonsystem, das sich sozusagen über die gesamten Drohnen spannt, würde dafür sorgen, dass eine andere Drohne die Aufgabe entsprechend übernimmt, sodass der ganze Drohnenschwarm seine Aufgabe fortführen kann. Das wird natürlich umso effizienter, je mehr Drohnen ich habe. Ich meine, ein Schwarm mit 2 Drohnen, ja, geht auch, aber dann müsste jetzt die eine verbleibende Drohne die Aufgaben von beiden übernehmen. Aber stellen Sie mal vor, ich habe jetzt 15 oder 20 Drohnen, die irgendeine Überwachungsaufgabe haben, die irgendein Feld überwachen. Wenn dann von diesen 20 Drohnen eine mal wegfällt oder auch 2 wegfallen, dann würden einfach über diese Hormongleichgewichte würden die restlichen 18 Drohnen ihre Aufgaben umverteilen, sodass die 18 Drohnen dann noch die Aufgabe des gesamten Schwarms letztendlich übernehmen können. Und da ist vielleicht eine Sache noch zu sagen, es geht ja nicht nur um das künstliche Hormonsystem, sondern wir haben darüber hinaus bei uns in unserem Forschungsinstitut noch eine sogenannte künstliche DNA entwickelt. Das ist sozusagen die Ebene drüber, weil das Hormonsystem braucht ja in gewisser Weise eine Art Bauplan, das ihm sagt, was soll ich denn tun? Was sind meine Ziele? Und in der Biologie ist das die DNA. Jede Zelle im menschlichen Körper hat die gleiche DNA und die DNA ist im Prinzip der Bauplan, aus dem sich der Mensch letztendlich zusammensetzt. Und so haben wir das auch gemacht. Wir haben jetzt sozusagen, jede Drohne hat einen Bauplan in dem Sinne, die ganze Aufgabensteuerung des kompletten Drohnenschwarms ist in diesem Bauplan repräsentiert und dieser Bauplan ist auf jeder einzelnen Drohne vorhanden. Und jetzt kann, wenn jetzt Störungen im System auftreten, ist der Schwarm sozusagen in der Lage, da jede einzelne Drohne den kompletten Bauplan kennt, diesen Bauplan einfach zu rekonstruieren. Das bedeutet letztendlich am Anfang, nehmen wir an, ich starte am Anfang meine Drohnen, ich habe 20 Drohnen, die starte ich am Anfang, dann wird auch die Aufgabe nicht von Anfang an fest verdraht in den Drohnen sein, sondern da ist jede Drohne hat einfach diesen Bauplan, diese DNA, jede Drohne hat den gleichen Bauplan und dann werden die Drohnen untereinander über das künstliche Hormonsystem die Aufgaben entsprechend ihrer Eignung verteilen und werden losfliegen und werden ihre Aufgabe machen. Wenn jetzt 1, 2, 3 Drohnen ausfallen, dann wird gemäß dieses Bauplans, der in jeder Drohne ist, die Aufgaben einfach neu verteilt, sodass der komplette Organismus stabil bleibt bis zu einer gewissen Untergrenze. Ich meine, irgendwann kommt dann der Punkt, wo nicht mehr genug Drohnen vorhanden sind, um die Aufgabe zu übernehmen. Auch dafür hat unser Konzept aber eine Lösung. Wir haben dort, wir können den Aufgaben Prioritäten geben. Ich kann sagen, Aufgaben sind wichtiger als andere Aufgaben. Und wenn es nicht mehr genug Hardware, also in dem Fall Drohnen, vorhanden sind, um alle Aufgaben zu lösen, werden die am wenigsten wichtigen Aufgaben werden bewusst weggeworfen, werden abgeschaltet letztendlich, sodass noch genügend Kapazität für die restlichen Aufgaben da ist. Das ist im Prinzip sozusagen die Idee, mit der wir an die Sache rangegangen sind, wo wir gesagt haben, ja, Organic Computing kann da was bringen und kann unser System einfach stabiler, robuster, resilienter machen.
Und in Ergänzung, es geht ja nicht nur darum, dass Drohnen ausfallen können, sondern dass wir die auch auf andere Aufgaben abziehen und dann die Restdrohnen halt trotzdem noch zum Beispiel Überwachungsaufgabe oder was auch immer.
Ja, das wäre dann die Selbstanpassung.
Genau.
Das eine wäre die Selbstheilung. Es fallen Drohnen aus, die Aufgaben müssen von anderen übernommen werden. Das andere wäre die Selbstanpassung. Es kommt dynamisch eine neue Aufgabe hinzu. Der Drohnenschwarm teilt sich, symmetrisch, unsymmetrisch, wie auch immer, übernimmt die neue Aufgabe einfach mit. Das wäre die Selbstanpassung, eine weitere Selbstsicherheitseigenschaft, Selbstheilung, Selbstanpassung. Ja, und dann kommt natürlich noch dann letztendlich der Selbstschutz hinzu.
Ja, sehr anschaulich beschrieben. Schaffen wir diesen Schwenk zur Cybersicherheit? Diese Selbst-X-Eigenschaften, die bieten ja wahnsinnig viele Vorteile. Die haben Sie eben, Herr Pringschulte, sehr gut beschrieben. Wie schafft man das denn jetzt, dass es ein Selbstschutz ist? Wie genau sind Sie da vorgegangen? Oder Herr Bache, vielleicht wollen Sie antworten, um genau diesen Selbstschutz in diesen Drohnenschwärmen zu etablieren?
Ja, wir sind da in zwei Richtungen vorgegangen. Die Stoßrichtung Nummer eins war relativ straightforward und klar. Wir haben gesagt, okay, wir müssen die Kommunikation zwischen den Drohnen absichern, was bedeutet, dass die verschlüsselt wird jetzt. Das heißt, die Kommunikation zwischen den Drohnen und zwischen der Bodenstation in den Drohnen werden verschlüsselt und werden auf die Weise eben nicht abhörbar. Und wir können auf die Weise sicherstellen, dass niemand anders sich da eben direkt reinhackt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich vorausgedacht und haben gedacht, okay, wenn es mal doch jemand schafft, sich da über die Verschlüsselung hinwegzusetzen, dann haben wir noch Vertrauensmechanismen eingebaut, sodass die Drohnen untereinander jetzt ein gewisses Vertrauen aufbauen. Das ist ja was, was wir aus sozialen Systemen auch können. Wenn wir Menschen uns vorstellen, die sich kennen, die haben nach einer Weile ein gewisses Vertrauen zueinander und wissen jetzt, wenn der eine vom anderen was verlangt, dann wird es wahrscheinlich im Regelfall schon ganz okay sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal 5 Euro vom Herrn Pringschulte mir ausleihen will, dann wird er sie mir wohl geben. Wohingegen, wenn ich auf die Straße gehe und zu irgendjemand sage, bitte leih mir 5 Euro, wohl eher nicht. Ja, also so baut sich Vertrauen auf in sozialen Systemen und das ist was, was wir hier für unsere Drohnen kopieren wollen, ne? Dass die sich anschauen, was werden hier für Aufgaben untereinander verlangt und für den Fall, dass jetzt einmal oder mehrfach irgendwelche Aufgaben verlangt werden, die jetzt komisch sind, ja zum Beispiel irgendeine Verfolgung von irgendjemand, was eventuell nicht okay ist, dann könnte man dem Nutzer eine Rückmeldung geben, das ist nicht in Ordnung oder die Drohnen könnten auch sagen, okay, wir machen das nicht und sich da verweigern. Na, also zwei Stoßrichtungen, einmal harte Kryptographie und das andere Vertrauensmechanismen.
Wobei man kann hier an der Stelle ja auch sich noch weiter von der Biologie leiten lassen, diese Organic-Ideen weiter treiben, wenn ich jetzt mal das Thema harte Kryptographie nochmal aufgreifen möchte, weil wenn ich mal in den Organismus gehe, da habe ich ja auch das Problem, dass es da bösartige Viren, Bakterien gibt, die versuchen, in den Körper einzudringen, dort Schaden anzurichten. Es ist ja nicht nur so, dass sich vielleicht ein Gegner die Kommunikation abhören könnte, der Drohne, sondern er könnte auch versuchen, gewisse Dinge zu verfälschen, die Drohne sozusagen zu infizieren, ist sozusagen eine Krankheit auf die Drohne zu bringen, die es ihm erlaubt, Kontrolle über die Drohne zu übernehmen. Und in der Biologie gibt es ja die Möglichkeit einer fremdeigenen Unterscheidung. Das heißt, der Körper kann sehr wohl unterscheiden, ist das jetzt eine Substanz oder ein Element, das körpereigen ist, zu mir gehört, oder ist es ein fremdes Element, das nicht zu mir passt. Und diese Idee haben wir mal als erstes auf die Drohnen übertragen. Das heißt, wir haben eine Fremdeigenerkennung dort implementiert. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter erklären. Für Leute, die sich mit der Kryptographie nicht so genau auskennen, das ist die etwas einfachere Aufgabe. Dazu muss ich nämlich einfach nur Nachrichten signieren. Das heißt, ich verhindere noch nicht, dass die Nachricht mitgelesen werden kann. Die kann durchaus jemand mitlesen, aber er kann sie nicht verändern. Das heißt, an diese Nachricht wird sozusagen eine Signatur, das kennen Sie vielleicht von der E-Mail auch, ich kann ja auch E-Mails signieren, um festzustellen, das ist eine E-Mail wirklich von mir, das authentisiert werden kann, die ist wirklich von mir, dass wir sozusagen an die Nachrichten einfach Signaturen anhängen und damit es anderen erstmal so weit wie möglich unmöglich machen wollen, diese Nachrichten zu verfälschen, zum Beispiel jetzt einfach Hormonwerte zu ändern in unserem Hormonsystem und damit, die Hormonwerte bestimmen ja letztendlich, wer welche Aufgabe in den Drohnenschwarm übernimmt. Es könnte ja sein, dass irgendeine bösartig eingeschleuste Drohne durch verfälschte Hormonwerte Aufgaben an sich zieht, sie somit von den anderen Drohnen weghält und damit Dinge tut, die wir nicht haben wollen. Und über diese schlichte Signatur, was sowohl von der Technologie als auch vom Rechenaufwand einfacher ist als eine komplette Kryptographie, können wir zumindest hier schon mal einen ersten Riegel vorschieben. Das ist sowas, was wir als Immunbarriere genannt haben. Weil wir haben sozusagen so eine Art künstliche Immunbarriere, die fremd von eigenen unterscheiden kann. Die Kryptographie kommt noch als zweite Ebene drauf, wenn es beim eigentlichen Nachrichtenaustausch wir eben auch wirklich verhindern wollen, dass jemand die Nachrichten mitliest und sieht, was für Nachrichten übertragen werden, dann müssen wir die volle Kryptographie nutzen. Das heißt, dort wird dann die komplette Nachricht verschlüsselt, was aber der aufwendigere Prozess ist, mehr Rechenleistung erfordert, auch mehr Energie erfordert. Deswegen haben wir das hier so zweistufig gemacht.
Und das, was Sie jetzt beschrieben haben, das läuft alles ganz tief drin in der Drohne ab. Das heißt, Von außen her kann ich das gar nicht sehen. Also böse gesprochen würde man sagen, da hebt ein Drohnenschwarm ab. Ja? Auf einmal wird irgendeine Drohne intern angegriffen, wie auch immer, ja, schaltet sich ab und im besten Falle sinkt sie dann zu Boden und landet. Ja, nach außen hin würde ich dann das nicht erkennen, ja, was da genau abgeht. Und das heißt, wir haben in dem Forschungsprojekt auch gesagt, wir wollen das Ganze irgendwie ein bisschen sichtbar machen. Das heißt, sie haben auch zwei Drohnen selber gebaut. Aber dadurch, dass es natürlich auch teuer ist, solche Drohnen zu bauen, sind sie nicht einfach so vorgegangen und haben die zusammengesetzt, Raspberry Pi drauf und das alles draufgeladen, was sie da brauchen und dann mal einfach so ausprobiert auf dem Feld, sondern sie sind vorher noch einen weiteren Schritt gegangen, Herr Pacher. Wollen Sie da nochmal Licht ins Dunkel bringen?
Ja, gerne. Also wir fahren hier auch zwei Schienen. Das heißt, wir fahren einmal auf einer simulativen Ebene und einmal eben, wie von Ihnen angedeutet, auf der praktischen Ebene. Auf der simulativen Ebene heißt es, wir benutzen einen Drohnensimulator, der heißt ERSIM und kann eben parallel mehrere Drohnen simulieren. Und das Tolle ist, dass er nicht nur die Drohnen simulieren kann und deren Flugphysik, sondern auch, dass er die Sensorik von den Drohnen simulieren kann. Das heißt, solche Sachen wie GPS, Kameraauswertung oder auch einfach nur Abstandssensoren. Das heißt, wir haben hier eine große Bandbreite an Sensorik, die wir auswerten können. Und das heißt, wir können die ganzen Techniken, die wir hier nutzen und implementieren, zunächst mal auf simulativer Ebene ausprobieren und dann
ohne dass was passiert.
Ohne dass was passiert, das ist der große Vorteil. Und als wir da dann relativ sicher waren, dann sind wir übergegangen auf die praktischen Drohnen, was dann auch sehr interessante Effekte nach sich gezogen hat.
Herr von Zeschwitz, wenn Sie das jetzt alles so hören, diese Selbst-X-Eigenschaften, Organic Computing, künstliches Hormonsystem etc., jetzt haben wir ganz viel von der tiefen Technik in dem Drohnengehäuse selber gesprochen. Wie schätzen Sie denn das ein, um es nachher auch wirklich mal in polizeilichen Kontext zu übertragen?
Also im Bereich der Drohnen stellen wir ja fest, dass die Entwicklungs-Evolutionssprünge eben sehr eng getaktet sind. Also wenn man überlegt, das Thema, ja, Drohne ist jetzt so seit gut 12 Jahren in der Polizei angekommen, verankert und vor 20 Jahren gab es in der Form keine Drohnen, Militärdrohnen, ja, zu völlig anderen Zwecken, mit einer ganz anderen Technologie, das sind mehr oder weniger ja unbemannte echte Luftfahrzeuge. Und wenn man diese Taktung und auch Vermarktung dieser Drohnen sieht, also das ist ja, ich will jetzt nicht sagen, das liegt fast unter jedem Weihnachtsbaum, also jedenfalls die Drohnen, die wir einsetzen, nicht, aber grundsätzlich ist das Thema Drohne ja in der Bevölkerung angekommen. Und die Hersteller überbieten sich ja geradezu mit Leistungssteigerungen unter allen denklichen technischen Aspekten. Von daher glaube ich, dass das Konzept des Organic Computing möglicherweise gar nicht so lange braucht, um dann tatsächlich in Anwenderdrohnen zu landen, wie man das jetzt in der Luftfahrtindustrie oder in der Automobilindustrie, da geht es schon deutlich schneller, erkennt, weil eben einfach auch die Dynamik da hoch sein kann. Wenn wir jetzt überlegen, Raumfahrt, da dauert immer alles am längsten. Das ist auch klar, es ist eine hochanspruchsvolle Mission. Da versucht man auch, Systeme sehr einfach zu halten und eben nicht komplex werden zu lassen. In der Luftfahrt ist das auch ähnlich. Und in der Automobilindustrie, ein Oberklasse-Fahrzeug hat erheblich mehr Programmierungszeilen an Softwareinhalt, als das ein großer Airbus hat, eben weil viel Inhalt auch grundsätzlich ein Stück weit viele Fehlerquellen bietet und das in der Luft- und Raumfahrt eben immer andere Folgen hat als dann möglicherweise auch bei einer Drohne. Ja, das ist zwar auch blöd, wenn die irgendwo dann unsanft zu Boden kommt, aber wenn das jetzt zumindest auf freiem Feld passiert, dann ist irgendwo ein Sachschaden entstanden, der überschaubar ist, aber es ist niemand zu Schaden gekommen. Also von daher denke ich, die Technologie ist hochinteressant. Ich gehe auch davon aus, dass es dafür durchaus einen Markt geben kann und die Entwicklungszyklen sind so eng getaktet, dass ich auch glaube, dass es nicht allzu lange dauern wird.
Sie hatten ja anfangs gesagt, Organic Computing gibt es so in den Anfangsphasen schon seit ungefähr 20 Jahren. Ne? Das heißt, das, was ich jetzt auch so raushöre und das, was wir auch im Projekt erlebt haben, wird es noch mehr als weitere 20 Jahre in die Zukunft gehen. Das heißt, auch dieses Konzept wird sich weiterentwickeln. Es gibt ganz verschiedene Anwendungsszenarien, jetzt nicht nur im polizeilichen Kontext. Die haben wir uns jetzt in diesem Projekt mal ganz detailliert angeschaut. Aber was wäre denn jetzt, und das ist die Frage an Sie als Forschungsseite, denn gewesen, wenn wir vom Innenministerium so etwas nicht gefördert hätten? Wie wären Sie dann an so eine Materie gegangen?
Ja gut, da gibt es immer mehrere Möglichkeiten. Grundsätzlich die Forschungsförderung oder die Forschungsfinanzierung ist in der Regel immer mehrgleisig. Also eine Möglichkeit ist natürlich, wir haben Landesmittel bei uns. Also wir sind bei uns im Lehrstuhl mit Landesstellen ausgestattet. Das sind Leute, die vom Land bezahlt werden und denen wir Forschungsaufgaben geben können. Und auch über solche Landesstellen haben wir schon oft Projekte gemacht, wo wir gesagt haben, wir wollen erstmal schauen, bevor wir irgendwo einen Antrag stellen, einen Förderantrag stellen, wie das entsprechend aussieht. Das geht natürlich auch nur begrenzt. Irgendwann muss man mal schauen, dass man an Fördergelder kommt, das heißt seine Forschung finanziert bekommt. Und der übliche Weg ist dann, man sucht sich letztendlich jemanden aus, der für so eine Forschungsförderung in Frage kommt. Also bei uns ziemlich in der ersten Stelle steht die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG, über die man Fördergelder bekommen kann. So ein Antrag bei der DFG ist aber nicht ganz unaufwendig. Also es dauert eine ganze Weile und da muss man viel Arbeit reinstecken. Und na gut, die Erfolgsquote 30% würde ich mal so aus dem Bauhaus schätzen. Dann gibt es natürlich noch so die für richtige Großprojekte. Gibt es noch die Möglichkeit, natürlich EU-weit Förderung zu beantragen, sogenannte EU-Projekte. Die sind richtig große, das sind richtig große Hausnummern. Da ist der Aufwand noch größer, einen Antrag zu stellen. Die Erfolgsquote liegt auch sicher bestenfalls bei 20% und man braucht Industriebeteiligung, was nicht schlecht ist an den Projekten. Nur ein Problem, eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn ein Projekt zu groß wird, wenn also zu viele Beteiligte dabei sind, bei denen jeder letztendlich irgendwo sein eigenes Süppchen kocht, dann kommt am Ende aus einem schönen Papier nicht arg viel bei raus.
Und das ist ja bei uns genau anders.
Das fand ich genau hier das Faszinierende. Hier war es ja auch nicht so, dass wir uns eigentlich erstmal das Ministerium als Förderquelle ausgesucht haben, sondern sie kamen ja auf uns mal zu, habt ihr Interessantes? Und da sind wir eben im Gespräch auf das Organic Computing gekommen. Und da gingen eigentlich die kurzen Wege, die direkte Beteiligung letztendlich mit den Anwendern. Das war das, was das Faszinierende war. Ich fand auch die extrem schöne Projektbegleitung, muss man erst mal sagen. Wir haben so momentan ein anderes Projekt laufen, bei dem im Prinzip, ja gut, da ist der Projektträger, der meldet sich nur, wenn es darum geht, neue Mittel abzurufen. Aber ansonsten lässt er uns machen. Fand ich hier viel besser, diese eher engere Taktung, immer wieder das Feedback, die regelmäßigen Sure Fixes. Das fand ich eine sehr schöne Sache, weil es setzt auch uns letztendlich unter einen gewissen Druck.
Hoffentlich unter einen positiven.
Einen positiven Druck, dass wir im Prinzip unsere Meilensteine einhalten, uns eben nicht in die wildesten Forschungswege verzweigen und verzetteln vielleicht sogar. Das fand ich sehr, sehr angenehm.
Ja, und die Beteiligung der Polizeifliegerstaffel.
Ja, genau.
Das finde ich auch sehr interessant, die Anwendungsszenarien, die wir hier haben.
Das war ein großer, großer Vorteil. Deswegen ist dieses Projekt auch wirklich straightforward gelaufen. Wir hatten praktisch, naja gut, der Teufel steckt im Detail. Und so, was ich vorhin schon gesagt habe, die Probleme mit unseren ersten Drohnen, die Anfangsproblematiken, das kostet Zeit. Zeit, die man einfach nicht eingerechnet hat. Zeit, die man auch eigentlich durch Simulationen wollten wir ja sowas vermeiden. Aber natürlich, in dem Moment, wo man Simulation auf die reale Drohne geht, passieren Dinge. Völlig klar. Aber das waren so ziemlich die einzelnen Dinge. Ansonsten lief es straightforward, immer schön von einem Punkt zum nächsten. Und das Projekt ist praktisch in der Zeit abgeschlossen worden. Fand ich wirklich hervorragend. Also eine der schönsten Forschungsförderungen, die wir hatten bei uns.
Vielen Dank. Das ist auch genau das, was uns vom Innenministerium her antreibt, zu sagen, wir machen anwendungsorientierte Forschungsförderungen, immer in diesem Ökosystem, aus Fachseite hier der Polizeifliegerstaffel und Ihnen als Forschungsseite. Wer mehr wissen will zum Prozess rund um die Forschungsförderung Cybersicherheit und die damit verbundenen Projekte, die vom hessischen Innenministerium heraus unterstützt werden, der kann gerne auch in die anderen Folgen dieser Podcast-Serie reinhören oder unsere Website besuchen. Alle Details dazu befinden sich in den Shownotes der Folge hier und an dieser Stelle, dann sage ich Dankeschön. Schön an Sie, Herr Bringschulte, Herr Pacher und Herr von Zeschwitz, für Ihre Zeit, für dieses angenehme Gespräch und sage an der Stelle auf Wiederhören.